Ja, die, die vielleicht das erste Mal in so einem Gottesdienst sind, die mögen sich vielleicht wundern, als wir eben die Lieder gesungen haben. Ja, warum heben da manche so die Hände? Oder das ist unsere Art, wie wir einfach in den Liedern ausdrücken, wir sind begeistert von Gott. Und ich vergleiche das manchmal gerne damit, wenn wir in einem Fußballstadion sind, und das Tor für unsere Mannschaft fällt, dann sind ja auch unsere Arme alle oben. Dann sind wir begeistert. Und so ist das auch bei uns. Wir sind begeistert davon, dass wir einen Gott kennen dürfen, der lebendig ist, mit dem man unterwegs sein kann. Und so drückt jeder das für sich ganz persönlich aus. Manche stehen auf, andere bleiben sitzen. Manche heben die Hände, mancher legt sich hin, was auch immer. Solange es niemand im Raum schadet, darfst du deinen Ausdruck finden, wie du Gott begegnen möchtest, anbeten möchtest, was auch immer. Und manche haben hier Bilder gesehen. Wir haben dort hinten jemand, der malt, die Elisabeth, während der Zeit, wo wir hier einfach jetzt den Gottesdienst feiern, malt sie. Und das ist ihr Ausdruck. Och, da sind noch ein paar mehr. Siehst du, die sitzen, die habe ich gar nicht gesehen. Also nicht nur Elisabeth, sondern der Jasmin und Janina sind da. Sie malen. Und das ist ihr Ausdruck, wie sie einfach das zusammenbringen wollen, dass Gott ein Gott ist, mit dem sie in Beziehung sind. Und so bin ich jetzt schon wieder beim Thema Beziehung. Mein Thema ist und bleibt immer das Gleiche, wenn ich über Jesus nachdenke, wenn ich über Taufe nachdenke und so weiter. Wir haben ja schon festgestellt, bei uns läuft das ein kleines bisschen anders. Und die Frage, die man sich stellen darf, warum machen wir das denn so, wie wir es machen? Wo kommt das her mit der Taufe? Und so mag ich noch ein kleines bisschen heute mal in die Geschichte zurückschauen. Aber wir sind vor Ostern. Und vor Ostern schauen wir gerne an, was hat es so mit Jesus auf sich? Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt auf der Erde. Und wir nehmen gerne Geschichten von Jesus, Stories von Jesus. Das ist nicht Jesus, ja, den ihr jetzt gerade hier seht. Das ist Johannes der Täufer. Wir werden einfach mal uns die Geschichten von Jesus anschauen. Und Johannes der Täufer war vorweg. Und da sollte das Bild dann eigentlich erst kommen. Johannes der Täufer war vorweg, hat erzählt von Jesus und er war so ein bisschen skurril. Die Geschichte, wenn wir das irgendwo mal gehört haben, ja, in der Wüste lebenden Kamelhaarmantel, mit dem er bekleidet war, Heuschrecken essend, wilden Honig und so weiter. Und da habe ich gedacht, dieses Bild aus irgendeinem Fernsehfilm, das passt bestimmt, so können wir uns das gut vorstellen, wie er unterwegs war. Aber was war das Entscheidende? Dieser Johannes, der war tatsächlich in der Wüste am Jordan und von überall her, aus der ganzen Region, kamen die Menschen, weil das, was er predigte, berührte ihr Herz. Und wir lesen mal ganz kurz, was ist einer der wichtigsten Sätze, die er predigte. In Matthäus 3 können wir das lesen. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nah. Kehrt um. Umkehr ist auch heute noch eine Voraussetzung für Taufe. Und deswegen, ich wollte das von euch hören. Wie sieht das aus bei den Täuflingen? Es gab einen Zeitpunkt in ihrem Leben, wo sie gemerkt haben, so kann und will ich nicht weiterleben. Es muss was anderes her. Ich muss umkehren von dem, wie ich bisher gelebt habe. Umkehr von einem Leben, was selbstbestimmt ist. Ich selber weiß, was das Beste für mich ist. Ich lebe so, wie ich will. Ich, mir, meiner und mich. Das ist das Wichtigste. Aber wenn wir in eine Beziehung reintreten, und das ist ja schon bei natürlichen Beziehungen, bei Beziehungen zu meiner Frau oder wem auch immer, schon da merken wir, das geht nicht mehr mit nur meiner, mich und ich. Das funktioniert da schon nicht mehr. Schon da haben wir ein Problem. Aber wenn wir jetzt in eine Beziehung eintreten wollen, mit dem Gott, der alles geschaffen hat, da sieht das noch anders aus. Da geht's tatsächlich dann darum, dass wir nicht mehr so leben können und sollen, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen, Johannes, er ist sehr krass gewesen. Matthäus 3, Vers 11 können wir nochmal lesen. Ich, Johannes der Täufer, taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Also wirklich eine Umkehr. Weg von dem, was ich bisher wollte, hin zu einem neuen Leben. Aber bei Johannes, da merken wir schon, da war noch etwas Weiteres, was mit hineinkommt. Das war nicht nur diese Umkehr, sondern das Weitere, was kam. Doch bald, sagt er, kommt einer, der ist viel stärker als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was bedeutet das? Was mag das bedeuten? Nicht nur, dass wir herausgefordert sind, umzukehren, sondern dass dann noch irgendwie jemand kommt, der größer ist und mit Heiligen Geist und mit Feuer. Ich fange gerne vorne an. Und jetzt wird die Hälfte der Gemeinde schon innerlich schmunzeln oder laut lachen, je nachdem. Wo fange ich an? Ganz am Anfang. Natürlich, wie geht's anders? Warum fange ich immer wieder vorne an? Weil da haben wir das genialste Bild, was Gott für uns hatte. Gottes Idee für uns beginnt ganz am Anfang. Und das war nun mal, wie es die Bibel beschreibt, dass er alles geschaffen hat, die Erde und so weiter. Und ich weiß, da gibt es andere Theorien drüber. Das können wir gerade in der Zeitung oder konnten wir letzte Woche in der Zeitung lesen. Da gab es so einen Artikel in der Zeitung, wo stand, wir müssen aufpassen, in den christlichen Schulen, da wird Kreationismus gelehrt. Und dieses Kreationismus, was bedeutet das? Es gibt ein Wesen, das ist noch nicht mal auf Gott beschränkt, sondern es gibt ein größeres Wesen, ein Creator, jemand, der etwas schafft. Und da glauben tatsächlich ganz unterschiedliche Religionen dran, die vertreten das auch. Und dieser, was auch immer, hat alles geschaffen. Da muss man ganz vorsichtig sein, stand in dem Zeitungsartikel. Das würde unser ganzes Weltbild durcheinander bringen und das würde alles wirklich, ja, da muss man vorsichtig sein. Gut, jetzt muss ich zugeben, wir gehören dazu. Wir gehören zu denen, die glauben, dass es ein größeres Wesen gibt. Ich glaube an dieses größere Wesen, das ist der Gott der Bibel. Und ich glaube tatsächlich, dass ich nicht vom Affen abstamme, sondern von diesem Gott, der mich geschaffen hat. Und die Leserbriefe, die dann dazu kommen, fand ich sehr interessant. Die sollte man unbedingt lesen. Waren richtig gut, die einfach dann darauf eingegangen sind und gesagt haben, na ja, ist ja auch nur eine Theorie, die Evolutionstheorie. Ja, da muss man ja auch irgendwie dran glauben. Und von daher, wir werfen damit gar nicht so viel durcheinander, wenn man einfach mal zwei Sachen nebeneinander stehen lässt. Und so, ich glaube, wir haben einen Gott, der alles geschaffen hat. Und seine Idee war folgende. Er hat, wir nennen das den Garten Eden, er hat einen Bereich geschaffen, wunderschön, mit allem drum und dran. Und in diesem Bereich dürften die ersten Menschen Adam und Eva leben. Und seine Idee war, mit Adam und Eva in ganz enger Beziehung zusammenleben. Freundschaftlich, in enger Beziehung. Sie haben sich immer wieder getroffen. Ich liebe diese Stelle, wo Gott mit Adam und Eva spazieren geht in der Kühle des Nachmittags, sagt die Bibel. Ich kann mir das so bildlich vorstellen. Ja, ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein. Und wenn man dann dieses im Hintergrund hat, boah, cool. Gut, Adam und Eva wollten selbstbestimmt leben. Sie wollten selber sagen, wo es lang geht. Sie wussten, was Gott sich wünscht, aber sie haben gesagt, nee, Wir wollen selbstbestimmt leben. Und so haben sie das gemacht. Und immer wenn wir in einer Beziehung bewusst gegen Dinge leben, die gut sind für die Beziehung, müssen wir mit der Konsequenz leben. Das ist einfach so. Und so war die Konsequenz, Adam und Eva haben den Garten Eden verlassen müssen, nicht weil Gott sie strafen wollte, sondern um die Menschheit vor Schlimmerem zu bewahren. Erkläre ich gerne, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben. Adam und Eva haben den Garten Eden verlassen müssen und eigentlich war dieser Zeitabschnitt, diese Idee Gottes für die Ewigkeit gedacht. In ewig in Beziehung mit Gott zu leben. Jetzt war das Problem, sie waren nicht mehr in dieser engen Beziehung und so haben sie einfach halt ohne diese enge Beziehung mit Gott gelebt. Was bedeutete das? Wir alle kennen die Geschichte und ich lese noch mal ganz kurz rein. Wenn Menschen selbstbestimmt leben wollen, ohne Gott, mit den Wertegedanken Gottes nichts zu tun haben wollen, dann kann das Folgendes mit sich bringen. 1. Mose 6. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Geworden. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Doch mit dir, Noah, schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau und deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Hier sehen wir etwas, was schwierig ist. Da sind Menschen, die selbstbestimmt leben wollen und die Konsequenz war, sie haben sich in Dinge hineinbegeben, die noch nicht mal nur für Gott, sondern auch in einem Miteinander eine Katastrophe waren. Und wir können das auch heute noch sehen. Ja, wenn wir in den Nachrichten gucken, wie Menschen selbstbestimmt ihr Leben leben, die Konsequenz ist heute noch die gleiche. Katastrophale Dinge, die passieren. Verbrechen, Gewalt, Mord, Totschlag und was auch immer alles. Und Gott sagte, nee, so geht das nicht weiter. Damit das nicht ewig so dauert, ich muss eingreifen. Ich muss was verändern. Und so hat er das, was wir als die Flut kennen, dann über die Erde kommen lassen. Er hat ein paar wenige auserwählt und hat gesagt, die sind von ihrem Herzen her gut, mit denen will ich weitergehen. Und ein weiterer Zeitabschnitt hat ein Ende gefunden. Und jetzt mit dem nach der Sintflut beginnt wieder was Neues. Nämlich 1. Mose 9, Vers 11, ich gebe euch, Noah und seiner Familie, das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und hier kommt was ganz Interessantes. Wenn du dich fragst, warum Gott nicht eingreift, warum Gott bei diesem Leid auf dieser Erde nicht endlich mal den Hammer raushaut und reinhaut, hieran liegt's. Weil er versprochen hat, ich mach das nicht mehr. Ich hau nicht mehr rein. Aber was er sich wünschte war, lebt doch in einer Beziehung mit mir. Wenn ihr in einer Beziehung, in einer engen Beziehung mit mir lebt, dann muss ich nicht mehr reinhauen. Weil dann würde so eine Katastrophe nicht wieder passieren. Und das ist Gottes Herzschlag. Also, er verspricht uns, es passiert nicht mehr das, was dieser furchtbare Abschnitt war. Und es beginnt etwas Neues. Egal, was ihr tut, ich werde euch nicht mehr vernichten. Lebten die nachfolgenden Menschen nun in dieser Beziehung mit Gott? Ja, es gab ein paar. Ein paar haben es tatsächlich gemacht. Die haben mit Gott gelebt. Und wenn wir so lesen, wer es war, Abraham, Mose, David und manche mehr, die haben sich entschieden, ja, ich will mit Gott unterwegs sein. Die haben auch manches gemacht. Hei, hei, hei. Ja, das war eine Katastrophe. Aber sie sind immer wieder umgekehrt und sie sind immer wieder zu Gott gekommen und haben um Vergebung gebeten, sind umgekehrt. Also, wir können sehen, manche haben das gemacht. Und weil es nur so wenige waren, hat Gott überlegt, wie kriege ich noch mehr dazu, dass sie erkennen, was meine Idee für die Menschheit ist. Und hat sich überlegt, da gibt es so ein Volk weit ab in Israel, die Juden. Die sind so klein, die sind an so einem unmöglichen Ort, wo die leben. Ja, da marschieren immer die ganzen Krieger, Kriegszüge immer durch deren Gebiet durch. Dieses Volk, das ist unmöglich, aber wenn ich mit denen einen Bund schließe, da könnte vielleicht was draus werden. Wenn ich der Welt an diesem Volk zeige, wie eine Beziehung aussieht zwischen Gott und diesem Volk. Und dann könnte die ganze Welt glauben, dass es mich gibt. Und so hat er einen Bund mit Israel geschlossen. Und hat gesagt, ganz einfacher Deal, ich fasse das natürlich jetzt zusammen, versteht mich richtig, ihr lebt eine Beziehung mit mir, und wenn ihr in dieser Beziehung mit mir lebt, verspreche ich, ich kümmere mich um euch. Ihr werdet es gut haben. Ihr werdet keine Kriege haben. Ihr werdet gute Ernten haben. Es wird euch gut gehen. Aber eine Bitte habe ich. Ich will mit euch in Beziehung leben. Das war so mal zusammengefasst der Deal Gottes für das Volk Israel. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Und jetzt war die Frage, wie leben sie denn diese Beziehung? Weil das Problem war ja immer noch die Sünde. Man wurde die Sünde nicht los. Und da hat Gott gesagt, okay, ich mach's euch leicht. Ihr braucht nur ein paar Tiere mitbringen, wenn ihr zum Tempel geht. Der Tempel der damaligen Zeit in Jerusalem war der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Ganz persönlich. Ihr bringt ein paar Tiere mit, dann müsstet ihr vorher euch reinigen in einem sogenannten Ritualbad. Jetzt sind wir bei der Taufe. Gab überall im Land und ganz besonders in Jerusalem Ritualbäder, wo es nicht darum ging, äußerlich sauber zu werden, sondern so einen Ausdruck zu machen, Gott, ich bin nicht wirklich ganz in Ordnung. Ich will das ausdrücken, indem ich mich ins Wasser begebe. Ich will sauber sein. Das war die eine Voraussetzung. Dann das Tier musste geopfert werden, damit das Blut des Tieres die Sünden bedeckte. Und dann konnten sie im Tempel Gott begegnen. Das war der Deal. Und das Herzensanliegen Gottes war, macht diese Dinge mit ganzem Herzen. Macht das nicht einfach nur so. Und jetzt sind wir angekommen bei Jesus und bei Johannes, dem Täufer. Johannes lebte in dieser Zeit, wo die übliche Praxis war, das ganze Volk kam zusammen nach Jerusalem, zu den Feiertagen, zu den Festen und so weiter, brachten ein paar Tiere mit oder wenn sie nicht genug Geld hatten, konnten sie sich ein paar Tiere kaufen und mussten sie nicht schleppen vom Norden oder vom Süden aus Israel, brachten sie einfach mit. Deswegen da diese Geschichte im Tempel, wo denn da Jesus sagte, das ist ja eine richtig hier eine Räuberhöhle geworden, hier wird ja gehandelt mit allem möglichen Kram. Jetzt war die Zeit also, alle kamen und dann das Übliche, man ging in so ein Bad, um sich reinigen zu lassen. Und in diese Situation kommt der Johannes und sagt, liebe Leute, nur allein mal zu kommen, in so ein Bad reinzuspringen, ein bisschen ein Tier da den Priestern hinzugeben und dann ist alles gut, aber mit eurem Herzen seid ihr gar nicht dabei, das geht nicht. Ihr müsst nicht nur mal ein paar Rituale einhalten, sondern ich möchte euer Herz, ich möchte Beziehung und das bedeutet doch auch, dass ihr euer Leben ändert. Das bedeutet doch auch, dass ihr so lebt, dass die um euch herum das auch merken. Ist doch genau das Gleiche in einer ganz normalen Beziehung. Ja, Christine wünscht sich auch, dass ich nicht nur sage, ach Schatz, ich hab das lieb. Sie wünscht sich auch, dass ich was tue. Ja, dass ich das, was sie sich wünscht, lebe. Mir gelingt das leider nicht immer, muss ich bekennen. Ich wünschte, ich würde es besser hinkriegen. Bei Gott ist das auch so. Und Johannes sagt, liebe Leute, es reicht nicht, einfach nur mal so da reinzuspringen. es muss mehr passieren. Und jetzt, in diese Geschichte hinein, sagt er, wenn ihr wirklich umkehren wollt, wenn ihr es ernst meint mit mir, dann taufe ich euch im Jordan, aber nur, wenn ihr umkehren wollt. So, wir sind also jetzt bei Johannes und bei Jesus angelangt. Und jetzt kommt zu dieser Geschichte, dass Johannes Menschen tauft, Jesus dazu. Und wir können mal ganz kurz lesen, Matthäus 3. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Jetzt bitte diese Geschichte im Hinterkopf, das Ritualbad und die Predigt von Johannes war, umkehren von deinen Sünden und dann taufe ich dich. Und jetzt kommt Jesus, der ohne Sünde war und Johannes wusste das. Und sagt, ich muss mich taufen lassen. Und dann sagt Johannes, ey Jesus, mal ganz langsam. Du doch nicht. Wenn, dann musst du mich taufen. Und hier merken wir etwas ganz Interessantes. Wir haben einen neuen Zeitabschnitt, der vor der Tür steht. Der alte Zeitabschnitt war, man musste Tiere opfern und Ritualbäder und dieses ganze Kram. Und der neue Zeitabschnitt mit Jesus war, das brauchst du nicht mehr, weil Jesus am Kreuz dann für unsere Sünden gestorben ist und einmalig sein Blut für unsere Sünden ausreicht. Ja, einfach mal dieses Bild versuchen zu verstehen. Und dann kommt etwas, der Heilige Geist selber in Form einer Taube kommt auf Jesus, während dieser oder nach dieser Taufe. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, der Heilige Geist, er konnte mit Jesus, egal wo Jesus war, zusammenkommen. Jesus musste nicht in den Tempel gehen. Jesus war sündlos. Der Heilige Geist konnte ihm begegnen und Jesus konnte mit Gott, egal wo er sich aufhielt, in eine tiefe, enge Beziehung hineinkommen. Und jetzt sind wir beim Hier und Jetzt. Auch heute ist das so möglich. Auch heute kannst du, wenn du Jesus Christus angenommen hast, so wie unsere Täuflinge das getan haben, kannst du eine Begegnung mit Jesus Christus haben, egal wo du bist. Und dieser Heilige Geist, der möchte dich führen und leiten. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss, aber mir ist noch etwas besonders wichtig. Wir schauen uns ja Jesus-Geschichten an. Was machte denn der Heilige Geist mit Jesus direkt nach der Taufe? Bettina hat das letzte Mal vor einigen Wochen darüber gepredigt. Der führte ihn in die Wüste. Matthäus 4, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Ups, was ist das denn? Jesus vom Teufel auf die Probe gestellt, was ist denn das für eine komische Geschichte? Stellt euch bitte vor, Gott wollte ganz sicher gehen, dass Jesus dabei bleibt. Dass Jesus wirklich ohne Sünde bleibt. Und so hat er es zugelassen, dass der Teufel ihn in 40 Tagen in der Wüste wirklich versuchen dürfte. Und er hat echte Wüstenzeit erlebt, schwierige Zeit erlebt. Es war eine Herausforderung für ihn. Wir wissen, er ist treu geblieben. Und jetzt bin ich beim Punkt, wo ich auch im Hier und Jetzt bin. Jetzt eine Frage an uns Christen. Wie sieht das eigentlich mit Wüstenzeiten in unserem Leben aus? Gibt es sowas auch? Wisst ihr, wir sind als Gemeinde gerade in einer ganz schwierigen Situation. Wir haben ganz viele Menschen, die krank geworden sind in den letzten Wochen und Monaten. Und nicht die Leute mit der Grippe, die habe ich gar nicht gezählt. Sondern Menschen, die echt lebensbedrohliche Krankheiten haben. Jetzt können wir uns fragen, ja wie, wir sind doch Christen. Da darf doch sowas nicht passieren. Ich möchte mit euch mal in einen Text hinein, den wir kennen als Christen, aber der etwas ist, was wir gerne außen vor lassen. Jakobus 5. Jakobus 5 ist das, was wir lieben, wenn es darum geht, dass wir darüber lesen, wie Heilung zu uns kommt. Wir lesen aber mal ein bisschen früher. Jakobus 5, Vers 10. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn für uns sind jene gesegnet, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt also einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Wisst ihr, welche Verse wir lieben? Wir lieben die Verse 14 und 15. Ist jemand krank, das lieben wir nicht, sondern man rufe die Ältesten, ja, das ist die Gemeindeleitung, die beten und wir werden wieder gesund werden. Ist doch schön, ne? Danach sehnen wir uns, das wollen. Unser Herzensanliegen ist genau das. Aber ihr lieben Geschwister, wir haben noch ein paar Verse, die wir vorher auch lesen müssen. Und in diesen Versen steht, wir sollen uns ein Vorbild nehmen. Ein Vorbild an denen, die im Leiden durchgehalten haben. Ein Vorbild an denen, die trotz des Leidens nicht die Beziehung zu Gott verloren und verlassen haben. Und ich wünschte, es wäre anders. Ich muss leider sagen, das, was wir im Vaterunser beten, wie im Himmel so auf Erden, ist ein Herzenswunsch, ein Anliegen, eine Sehnsucht von uns. Aber noch haben wir es nicht, dass es einfach so da ist. Wir leben in dem Zeitabschnitt, der mit Jesus begonnen hat. Wir leben in dem Zeitabschnitt, der aber eins noch nicht vollendet hat, weil es kommt noch ein weiterer Abschnitt. Und wisst ihr, welcher das ist? Das ist der Abschnitt, in dem wir die Ewigkeit verbringen werden. Offenbarung 21. Er, Gott, wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben. Dann brauche ich den Dirk morgen doch nicht beerdigen, doch noch muss ich es. Aber es wird eine Zeit kommen, da brauche ich das nicht mehr. Und da freue ich mich drauf. Es wird eine Zeit kommen, da gibt es keinen Tod mehr, keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist vergangen. Aber zurzeit leben wir noch in der Welt, wo wir leben. Und wo wir herausgefordert sind als Gemeinde, mit dem Leid, mit der Not, mit der Krankheit gemeinsam umzugehen und füreinander da zu sein. Und ich bin so dankbar, dass wir das in den letzten Wochen erleben dürften, wie Menschen, die in Not und Krankheit waren, durchgetragen wurden. Und doch müssen wir dranbleiben. Und das ist mein Herzenswunsch. Denn unser Gott sagt uns zu, Jakobus 5, Vers 11, ich gehe noch mal kurz rein, wie der Herr es alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das ist Gottes Idee für uns. In all dem, wo wir stehen, hat er ein Herz voller Mitgefühl und voller Barmherzigkeit. Und er ruft uns, dass wir das gemeinsam entdecken und dass wir an ihm dranbleiben. Dass wir nicht locker lassen und dass wir mit ihm unterwegs sind. Egal wie es uns geht. Liebe Leute, auch wir Christen müssen damit leben, dass das Leben kein Ponyhof ist. Sondern dass wir damit leben müssen, dass Leid, Not und leider auch Krankheit zu dem jetzigen Zeitabschnitt noch dazugehört. Heißt das, wir sollten aufhören zu beten für die Kranken? Nein, deswegen beten wir nach dem Gottesdienst in der Gemeindestunde genau dafür. Und wir erwarten, dass Gott heilt und Wunder tut. Und dass wir es erleben dürfen. Aber könnt ihr die Spannung spüren? Wir stehen mittendrin. Und was ist der Schlusspunkt? 1. Johannes 4. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und das hat mich tief getroffen, als ich das gelesen habe. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Und ich glaube, hier ist ein Schlüssel. Alle, die in dieser Situation mit Krankheit geschlagen sind, das Eigentliche ist doch die Angst davor, was wird kommen? Was passiert? Wie kommen wir da durch? Was wird mit meinen Kindern passieren? Was ist das, wie meine Verwandten damit umgehen werden? Die meisten von denen, die damit zu kämpfen haben, haben weniger für sich selber die Not. Aber was wird mit all denen, die mich begleiten? Die Angst ist das Problem. Und Gott sagt, ihr dürft in der gleichen Art und Weise wie Jesus in einer Beziehung, in einer Gemeinschaft mit dem Vater leben, auch heute, in dem heutigen Zeitabschnitt. Und dann werdet ihr erleben, wie die Angst aus eurem Leben weicht und Liebe es vollbringt. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was Not tut in unserer Zeit. Dass überall da, wo versucht die Angst, uns aus der Beziehung rauszudrücken, wir getragen sind von der Liebe Christi, von der Gemeinschaft des Miteinanders. Und so möchte ich hiermit schließen. Unsere Täuflinge, die haben bekannt, sie sind in diese Beziehung mit Gott eingetreten. Darf ich fragen, wie das bei dir aussieht? Wenn du Gott noch nicht kennst, heute ist eine Gelegenheit. Heute hast du die Möglichkeit zu sagen, diesen Gott will ich kennen. Ich will in eine Beziehung mit ihm eintreten. Und wisst ihr, bei einer Beziehung ist das so, man muss den Gegenüber noch nicht kennen. Der erste Schritt der Beziehung ist, darf ich dich kennenlernen? Ich möchte mal, kennt ihr das? Ja, wenn man so ein bisschen verliebt ist und darf ich dich kennenlernen? So darf man das mit Gott auch machen. Ihr, die ihr Gott schon kennt, darf ich euch fragen, was ist es, was dich von der Beziehung, wie Jesus sie mit Gott gelebt hat, abhält? Ist es die Angst? Ist es Dinge in deinem Leben, wo du von umkehren solltest? Denk drüber nach. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, was zwischen dir und Gott steht. Und jetzt wollen wir erleben, was es bedeutet und wie das aussieht, wenn wir nicht nur eine Waschung haben, sondern wenn wir mit Christus, und das ist das Bild, als Christus gestorben ist, wurde er in ein Grab gelegt und wir werden gleich alle zusammen ins Wassergrab marschieren. Und das Bild bedeutet, unter Wasser ins Grab mit Christus hineingelegt, aber irgendwann holen wir euch wieder hoch. So, dass es ausreicht. Niemand wird unten bleiben im Grab, verspreche ich euch. Okay, das wollen wir jetzt gleich erleben und ich freue mich drauf. Amen.